have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und meine Wenigkeit, Lorenzo Ligresti, tut das heute von der anderen Seite des Atlantiks. Und der Mann, den ich auch heute wieder virtuell begrüßen darf, über tausende Kilometer tatsächlich diesmal. Der und ich sind es eigentlich in die andere Richtung gewohnt. Also wir haben schon das ein oder andere Mal aufgenommen, als du in den USA warst, lieber Julius Schubert. Und diesmal sind die Rollen vertauscht. Verkehrte Welt hier bei Double Step Back. Ich wünsche dir aber dennoch einen wunderschönen, ja, für mich guten Spätvormittag. Für dich einen, ja, Spätnachmittag, Frühabend. Hi erstmal, ich grüße dich, Julius.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt seit einer ganzen Weile wieder hören. Ich glaube, es ist jetzt schon so ungefähr 2 Wochen her, dass wir das letzte Mal miteinander gequatscht haben. Unsere letzte Folge hatten wir ja vorproduziert, bevor du geflogen bist. Es ist einiges passiert. Wir haben nach der Opening Night nochmal aufgenommen und seitdem nicht mehr. Also zwischen Opening Night und dem, was jetzt passiert ist, haben wir uns noch gar nicht gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie dich die bisherige NBA-Saison catchst, wie du sie findest, wie du sie enjoyst. Ich enjoy sie auf jeden Fall sehr und ich kann es kaum erwarten, da jetzt mit dir in der nächsten Stunde ein wenig zu philosophieren, wie wir das immer wieder auch gerne machen.
Yes, Sir. Da habe ich auch extrem, extrem viel Bock drauf. Kurzer Disclaimer zuvor. Wir haben gesagt, dass wir nächste Woche, wenn ich dann zurückkomme aus den United States of America, dass wir da dann nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ich von der Reise berichte, von den Arenen und der ganzen Experience akkreditiert zu sein, zumal es sich ja um 5 Arenen hoffentlich, ich habe jetzt noch keine Bestätigung für die Akkreditierungen für die beiden Games in Milwaukee am Sonntag gegen die Rockets und in Chicago am Montag gegen die Spurs. Ich hoffe natürlich sehr, dass es da auch funktioniert, aber ich war jetzt schon in Detroit, 2-mal in Cleveland, 1-mal in Indianapolis vorgestern. Alles Arenen, die du noch nicht erleben durftest, konntest, wolltest, wie auch immer man es formulieren möchte. Und in Chicago, Milwaukee, wie gesagt, Daumen gedrückt, wären das dann 2 Arenen, die du bald auch erleben wirst, voraussichtlich. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ich dann nächste Woche komme, ich komme am Donnerstag an, mal gucken, wie fit ich bin, ob wir dann am Donnerstag direkt aufnehmen oder dann am Freitag. Also schon mal der Disclaimer, die Info für euch, die Folge nächste Woche wird sich dann um 1 oder 2 Tage verschieben, wird aber auf jeden Fall noch kommen. Und da sprechen wir dann ein bisschen über das Ganze und da dann aber auch eingebettet in Basketball-Content, definitiv. So viel können wir auch schon verraten, weil ich ziemlich Glück hatte, muss man sagen, sowohl was die Spiele angeht, als auch was die Teams angeht. Ich habe die Magic gesehen, die bislang eine der großen Storylines der Saison sind. Vielleicht sprechen wir auch heute über sie. Ich bin gespannt. Ich werde hoffentlich die Spurs und die Bulls und die Rockets gesehen haben, die ebenfalls, ja, Ansprüche angemeldet haben auf die größte Storyline der bisherigen Saison, auch wenn sowohl die Bulls als auch die Spurs zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider nicht mehr undefeated sind. Überleg mal, wie cool das gewesen wäre, am Montag in Chicago ein Duell zwischen den, was wäre es bis dahin gewesen, 9-0 Bulls gegen die 8-0 Spurs oder sowas. Das wäre natürlich sehr, sehr cool gewesen. So weit wird es leider nicht kommen. Also, das schon mal der Disclaimer. Aber ein bisschen vorwegnehmen von diesen Erzählungen möchte ich schon mal an dieser Stelle. Und zwar, was das Spiel in Indianapolis angeht. Ich habe dir die Story bereits erzählt, was mir da passiert ist. Absolut überwältigende Experience, sowohl was das Spiel angeht. Also, das war der Sieg der Bucks bei der Rückkehr von Miles Turner, Buzzer-Beating, Fadeaway-Game-Winner von Giannis Antetokounmpo, eine unfassbare Atmosphäre in dieser Halle. Für mich persönlich, ja, absolut überwältigend. Von Rajon Rondo, der mir plötzlich auf dem Flur entgegengekommen ist, der offensichtlich in irgendeiner Form einen Trainerstabstelle bei den Bucks einnimmt, was ich nicht wusste. Ich habe einen Schulterklopfer von Doc Rivers bekommen nach der Pressekonferenz, weil er aus dem Weg raus aus diesem kleinen Visitors Media Room an mir vorbeigelaufen ist. Und ich durfte dann tatsächlich in die Kabine spontan, was sich daraus ergeben hat, dass als dann alle aufgestanden sind, du wirst das Prozedere sehr gut kennen, Man sitzt in dem Pressekonferenzraum. In meinem Fall war das dann dieser kleinere für die Gastmannschaft, weil ich natürlich darauf spekuliert habe, dass Giannis rauskommt und eine PK gibt, so wie das zum Beispiel in Detroit Franz Wagner und Paolo Banchero gemacht hatten. Hat sich dann relativ schnell herausgestellt, das wird nicht passieren, und ich hatte mich dann natürlich mit dem Schicksal schon abgefunden. Und dann, nachdem Doc Rivers fertig war mit seiner Pressekonferenz, stehen alle Tier-1-Akkreditierten, zu denen ich eben nicht gehört habe, stehen auf und machen sich auf in Richtung Locker-Room, folgen dem Pressesprecher. Das habe ich zunächst tatsächlich auch getan, weil irgendjemand von diesen Tier-1-Akkreditierten meinte, ja, einfach aufstehen und mitkommen, so mit Turner reden, mit Giannis reden, einfach nach diesem brisanten Spiel. Mit so einem mulmigen Gefühl im Bauch habe ich das dann erstmal gemacht, habe mich dann aber dazu entschieden, den ehrlichen und den regelkonformen Weg zu gehen, habe den Bucks-Pressesprecher, wenn man ihn so nennen kann, diesen Presseverantwortlichen gefragt, hey, ich möchte einfach sicher gehen, gerade hat irgendjemand gesagt, einfach mit aufstehen und mitlaufen, darf ich hier sein, ich bin nur Tier 2, so darf ich überhaupt in die Kabine, meinte er, nein, leider nicht. Ich drehe also um, gehe zurück in den Pressekonferenzraum, um drauf zu spekulieren, dass vielleicht doch noch Turner oder Giannis rauskommen, und 2 Minuten später kommt mir der Pressesprecher hinterher und sagt, ja komm jetzt, komm mit, alles cool. Und dann stand ich da vor Turner und vor Giannis und konnte mein Glück in dem Moment kaum fassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir da war, das erste Mal, als du Tier 1 in einem Locker-Room standest. Ich finde diese Experience allein schon unter dem Gesichtspunkt, dass man da, wie bei so einer Kreisliga-Mannschaft, also man stellt sich das vielleicht, könnte auch dran liegen, dass es jetzt bei mir halt das Gastteam war und deswegen einfach der Locker-Room nicht so glamourös groß ausgestattet war. Das war halt wirklich eine ziemlich kleine Kabine, in dem dann die Spieler da aus der Dusche rauskommen mit Handtuch um die Hüfte und sich dann da anziehen und teilweise ja auch irgendwie nackt vor dir rumspringen. Also so eine surreale Erfahrung, dass ich mich wirklich gefragt habe, wie kann das denn konform sein, dass hier gerade 15 Journalisten in der Kabine stehen, während Giannis sich da gerade sein Knie bandagiert und seine Unterhose anzieht. Wie war das bei dir damals? Hattest du auch dieses Gefühl der Surrealität?
Mhm, auf jeden Fall. Das ist dann nochmal ein anderes Level von so einfach geschockt sein von dem, was da gerade abgeht. Also jetzt vor dem Spiel da aufs Parkett runter zu können, ist das eine. Das ist schon so, dass man da sehr geflasht ist, wenn man da so nah rankommt, dann auf der Pressekonferenz, wo die Spieler einfach auch dadurch, dass sie reden und jetzt nicht Basketballklamotten anhaben, einfach auch noch ein bisschen menschlicher rüberkommen. Das ist dann der nächste Step, aber dass du dann wirklich in der Kabine bist und die Spieler da ihr Ding machen und du ganz, 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 ganz nah rankommst, viel, viel intimere Atmosphäre, viel privater und dann auch nochmal im sehr viel kleineren Kreis, das ist dann schon nochmal ein ganz anderes Level für mich auch gewesen. Ich war bisher immer nur in den Heimkabinen, bis auf in der neuen Clippers Arena, die Auswärtskabine, wo OKC war, als ich da mit Hartenstein das Interview geführt habe. In der neuen Clippers Arena ist aber alles groß und pompös und luxuriös und edel. Dementsprechend war das halt auch in dem Fall so in der Gästekabine. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den älteren Arenen ist, jetzt in New York, in LA, die Kabinen der Lakers und Knicks und Clippers in der alten Arena. Die Nets in Brooklyn, das sind sehr, sehr schicke Heimkabinen. Die Miami-Kabine, das war für mich eine ziemlich wilde Erfahrung, weil die kannte ich bisher ja nur aus diesem Video, wo sie da getanzt haben damals in der LeBron-Ära. Das war sehr wild. Und dann in der Magic-Kabine war ich ja auch mehrmals jetzt. Da ist auch alles sehr groß und schick und cool. Aber ja, also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Also du stehst da, die Vorschriften sind nochmal ein bisschen härter, sage ich mal, wo du stehen darfst, mit wem du reden darfst, was du fotografieren darfst, was du filmen darfst, und das ist ja auch alles richtig so. Es ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Ich habe zum Beispiel LeBrons nackten Arsch gesehen vor 3 Jahren. Das ist jetzt kein Flex. Das ist einfach so, da bin ich nicht stolz drauf.
Ich gebe dir einen Flex. Ich hab Giannis Geschlechtsteil gesehen. Das ist halt, und das ist jetzt auch nicht so. Ich war jetzt nicht ein Spanner und war da irgendwie drauf aus und wollte das unbedingt sehen. Sondern es war halt einfach so right in my face. Basically.
Also es ist nichts, was man unbedingt braucht so für die Experience. Ist nichts, was die Experience jetzt nochmal besser macht in meinen Augen. aber es ist schon sehr verrückt. Es gab damals nach Corona auch so ein bisschen das Thema, ob das überhaupt nochmal erlaubt wird, dass Spieler in den Kabinen da quasi interviewt werden. Die NBA war damals kurz davor, das abzuschaffen. Und da sind dann aber die Presseleute so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich nicht finde, dass 15 Leute um einen herumstehen sollten, während man aus der Dusche kommt und sich umzieht. Ja. Und ich persönlich finde es auch weird, gerade jetzt in diesen One-on-One-Interviews, dass jetzt, keine Ahnung, ich habe mit Franz geredet in der Magic-Kabine, während der sich halt umgezogen hat. Wo ich mir dachte, komm, Digga, dann warte ich halt lieber noch 3 Minuten und stell mich 5 Meter weg von dir. Du ziehst dich in Ruhe um und dann können wir uns beide so ein bisschen Zeit nehmen. So mit Hartenstein, während er halt wirklich nur ein Handtuch um die Hüfte hatte. Und ich finde das einfach ein bisschen komisch.
Ja.
Da jetzt mit jemandem zu reden, direkt an jemanden dran zu stehen, der halt oberkörperfrei ist oder mehr oder weniger komplett nackt ist. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass du in den Kabinen, gerade wenn es jetzt mit den deutschen Spielern ist, mit denen man dann halt vielleicht auch ein bisschen privat, also wirklich one-on-one redet, ist jetzt mit Giannis oder Turner bei dir in Indiana auch nicht gewesen, oder wenn ich jetzt mit LeBron oder so in der Lakers-Kabine, da ist es ja nicht so, dass du mit denen alleine redest, da stehen ja die ganzen Presseleute um den Spieler rum, du kannst mit dem reden, du kriegst ähnliche 0815 Antworten wie auf der Pressekonferenz, aber wenn du halt in der Kabine wirklich die Gelegenheit hast, mit dem Spieler alleine zu reden, dann ist das nochmal sehr viel privater, als es jetzt zum Beispiel der Fall ist auf so einer Pressekonferenz. Also aus journalistischer Sicht hat es schon Vorteile, auf jeden Fall in der Kabine mit Spielern zu reden. Aber so die ganze Art und Weise, dass die da halt nackt rumrennen und so, das ist unangenehm. Und wir sind Männer bei anderen Männern. Mhm. So, ich will nicht wissen, wie das dann teilweise für die eine oder andere Frau ist. Ich habe auch schon Stories gehört, dass Spieler dann da mit Absicht quasi ihr Geschlechtsorgan präsentieren und das irgendwelchen weiblichen Reportern zeigen. Da hat man schon alle möglichen Stories gehört in den letzten 50 Jahren NBA. Das ist halt dann so ein bisschen die Schattenseite und das Uncoole daran. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich schon sehr, sehr cool, in die Kabine rein zu können. Nochmal eine ganz andere Erfahrung auf jeden Fall, als jetzt in Anführungszeichen nur Tier 2 Pressekonferenz, 0815 Antworten und so weiter und so fort.
Ich hatte in Cleveland eine sehr witzige Situation. Da waren von den Cavs Jalen Tyson und eben Donovan Mitchell. Das war das Spiel gegen die Hawks, als er zurückkam von der Verletzung, als er für ein Spiel raus war. 37 gedroppt, überragendes Spiel von ihm. Und dann war Jalen Tyson noch auf dem Podium und dann kam Mitchell bereits rein und hat sich hinten so mit reingesetzt zu den Journalisten. Und das war dann auch, also man erlebt einfach wirklich sehr, sehr coole Dinge. Aber wie gesagt, das sparen wir uns auf für die Folge nächste Woche. Da erzähle ich dann noch die eine oder andere Anekdote, auch gerne von diesem Indianapolis-Spiel. Können wir dann ja so machen, dass du mich da vielleicht so ein bisschen, dass du dann durch die Folge führst, Fragen stellst, auch die dich interessieren, was die Arenen angeht und so. Aber das soll jetzt erstmal so eine, erstens, weil es für mich halt einfach wundervoll und überwältigend war. Ich saß oben auf der Pressetribüne neben John Hollinger und Eric Name von The Athletic. Das war dann auch für mich so ein, ja, ich will nicht sagen Starstruck, aber so ein alter krass, ich sitze hier gerade am selben Tisch wie John Hollinger. Moment. In meiner journalistischen Laufbahn. Und das soll hier dienen als Hinweis. Am Ende dieser Folge klatschen wir euch noch ein ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viel es waren am Anfang, schon so gute 10, 15 Minuten Segment mit dem kompletten Mitschnitt von sowohl Miles Turner als auch Giannis Antetokounmpo. Wenn ihr Bock habt, euch das anzuhören, was die beiden da gesagt haben nach dem Pacers gegen Bucks Spiel, was halt wirklich ein unfassbar geiles Spiel war. Und natürlich diese Brisanz mit Turners Rückkehr. Die Halle hat, ich habe noch nie eine Halle oder ein Stadion so laut buhen hören. Das war wirklich ziemlich verrückt. Dann könnt ihr euch das gerne noch anhören. Wenn nicht, dann kein Problem. Wir machen jetzt eher erstmal unsere Folge, unser normales Programm. Wir wollen nämlich über Overreactions sprechen. Nach diesen ersten, ja was sind's jetzt? 6 bis 8 Spiele, die alle Teams, ja, alle Teams haben mindestens 6 Spiele absolviert. Und alle Teams haben maximal 8 Spiele absolviert. 6 bis 8 Spiele, so grob 2 Wochen. Darüber wollen wir sprechen. Trends, die sich abzeichnen. Was will man vertrauen? Was will man vielleicht noch nicht so sehr vertrauen? Da haben wir beide ein paar Sachen dabei. Das gibt es jetzt in den kommenden, weiß ich nicht, 45 bis 60 Minuten, sage ich jetzt mal bescheiden. Wahrscheinlich wird's mehr, so wie ich uns kenne. Und dann am Ende dieser Folge, wie gesagt, noch dran gehängt, wenn ihr da Bock habt, euch das anzuhören. Giannis ausführlich, der natürlich dann auch wieder sehr motivational unterwegs war in seinen Quotes, was ziemlich cool war. Und auch Miles Turner, der dann seinen Senf dazu abgegeben hat, wie das für ihn war, zurückzukehren nach Indianapolis und dann ja diese Feindseligkeit von den Rängen zu erfahren. Wenn ihr Bock habt, hört euch das nachher an. Aber ansonsten, wie gesagt, ganz, ganz kurz noch, wie geht's dir, mein Lieber? Und dann darfst du gerne direkt reinstarten mit dem ersten Teamspieler-Thema, was du besprechen möchtest.
Ah, mir geht's wunderbar. Ich kann mich absolut nicht beklagen. Ich bin fit und gesund. Alle, die mir wichtig sind, sind fit und gesund. Die neue NBA-Saison liefert mir jede Menge Content-Ideen. Fleißig am Hasseln, hat jetzt dann die letzten zwei Wochen auch ein bisschen mehr Zeit, weil der Podcast in dem Sinne keine Zeit in Anspruch genommen hat, konnte ich mich dann komplett auf YouTube und Instagram und Short-Content und so weiter und so fort konzentrieren. Mir geht's wunderbar. Luka Doncic ist ein Laker. Das ist an sich immer erstmal ein gute Launemacher. Von daher, ey, mir geht's wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen.
Alright.
Danke der Nachfrage. Und damit auch direkt zu meiner ersten Overreaction. Und die lautet, die Ja Morant-Ära in Memphis ist over. Beziehungsweise sollte over sein. Ich hatte ein YouTube-Video auch gemacht vor 2-3 Tagen mit dem Titel das Ja Morant-Problem, denn es hat sich zu einem echten Problem in Memphis entwickelt, was da abgeht. Die allermeisten von euch werden es mitbekommen haben. Die Grizzlies nicht so gut in die Saison gestartet, Ja Morant nicht gut in die Saison gestartet, nach der Pleite gegen die Lakers, wo Morant nur 8 Pünktchen bei 3 von 14 aus dem Feld gemacht hat, hat er in der Kabine, wo wir ja gerade auch geredet haben, während er sich angezogen hat, die eine Minute mit den Reportern genutzt, um so ein bisschen, ja, seinem Ärger Luft zu machen, hat auf jede der Fragen geantwortet mit, da müsst ihr den Coaching-Staff fragen, da müsst ihr ihn fragen. Das war sehr, sehr deutlich, was er damit ausdrücken wollte. Die Grizzlies haben ihn daraufhin suspendiert für ein Game. Das Game hat man verloren, dann kam Morant wieder. Das Game hat man auch verloren. Jetzt, Morant hat gesagt, das ist soweit geklärt, aber übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Fronten sehr verhärtet zwischen Ja Morant und dem Coaching-Staff, dem Head-Coach, der Organisation im Generellen. Ja Morant auch gesagt gehabt, dass er die Freude am Basketballspielen verloren hat. Das musste er nicht sagen. Das, denke ich, konnte man sehen in den letzten Spielen, aber auch in den letzten Saisons. Wenn wir ehrlich sind, das ist nicht mehr der Ja Morant aus 2021, aus 2022. Ja, und das ist so ein bisschen sehr, sehr problematisch für die Memphis Grizzlies, die nicht so richtig eine Richtung haben aktuell, die sich im Sommer von einem ihrer Schlüsselspieler getrennt haben, die eher Schritte zurückgemacht haben in den letzten Jahren. Wenn wir uns zurückerinnern, 2023 war mal Zweiter in der Western Conference, eines der jungen, aufstrebenden Teams. Seitdem einmal die Playoffs komplett verpasst, einmal in der ersten Runde auf die Fresse bekommen von OKC. Und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Das weiß ich nicht, das weißt du nicht und das wissen eventuell nicht mal die Verantwortlichen in Memphis. Was wir aber, denke ich, wissen, ist, dass irgendetwas passieren muss. Entweder ist es der Ja Morant Trade oder dass man einen neuen Head Coach einstellt, einen neuen General Manager einstellt. Damit einhergehen natürlich die Entlassung der bisherigen Leute in diesen Positionen. Es ist eine sehr, sehr verzwickte Lage, in der sich die Memphis Grizzlies befinden. Aber Fakt ist, es kann so nicht weitergehen und ich weiß nicht, wie Ja Morant seine Freude am Spielen wiederfinden will, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern. Und damit meine ich entweder das Team, für das er spielt, oder die Leute, die das Sagen haben bei dem Team, für das er aktuell spielt. Was ist deine Meinung dazu?
Meine Meinung deckt sich sehr mit dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen würde ich eher so ein bisschen anfügen und hinterfragen, warum wir denn jetzt überhaupt an diesen Punkt gekommen sind. Weil es scheint in dieser Halbzeit dieses Spiels scheint es irgendwie einen Clinch gegeben zu haben. Und das war ja dann wirklich schon sehr bizarr, was wir da von Ja Morant gesehen haben in der zweiten Halbzeit. Also es war, also das Spiel, bevor er dann suspendiert wurde, das grenzte an Arbeit. Also das war, glaube ich, war das gegen die Lakers, meine ich, ne?
Das war gegen die Lakers, ja. Kein Abschluss in den letzten 5 Minuten, nur ein Abschluss das gesamte Spiel über in der Restricted Area. Gequittet, mehr oder weniger, seinem Team gegenüber. Offensiv,
genau, defensiv. Also ich glaube, näher dran an Arbeitsverweigerungen kommen wir nicht bei einem Spieler, der auf einem NBA-Parkett steht.
Ja.
Und ich frage mich so ein bisschen, klar, Thomas Isalo scheint Morant konfrontiert zu haben wegen irgendetwas, aber diese offensichtlich tiefliegende Unzufriedenheit, die bei Ja vorherrscht, die geht eigentlich so ein bisschen in meinen Augen gegen den Trend der letzten Monate, weil wenn wir uns die Statistiken angucken, Ja hat die höchste Usage der letzten 3 Jahre. Also er hatte in den letzten beiden Saisons eine niedrigere Usage, als er die jetzt gerade hat. Diese ganze große Storyline letzte Saison noch unter Taylor Jenkins, dass die Grizzlies keine Ballscreens mehr laufen, dass die Offense egalitärer wird, dass Ja Morant viel, viel weniger den Ball in der Hand hat und weniger Pick and Rolls läuft und so weiter. Das wurde ja quasi zu seinen Gunsten aufgelöst, indem man Jenkins gefeuert hat, indem man Isalo befördert hat, der dann eben zurückgegangen ist zu einer Ballscreen-lastigeren Offensive. Ja Morant läuft 8,4 Possessions pro Spiel als Pick-and-Roll-Ballhändler. Das ist, ich bin jetzt ein bisschen zu faul, hier durchzuzählen, wie viele da vor ihm sind, aber das ist so ungefähr Platz 10 in der Liga. Okay, ich zähle doch durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist Platz 12 in der Liga. Und da ist er so in der Region von Devin Booker, von Tyrese Maxey, von nicht so weit weg von jemandem wie Trae Young. Also es ist jetzt nicht so, dass Ja Morant keine Chancen bekommt, sein Pick-and-Roll-Spiel, in dem er sich am wohlsten fühlt, durchzuziehen und damit die Grizzlies ins gelobte Land führen zu wollen. Die Effizienz und die Scoring-Zahlen sind einfach noch nicht gut genug bislang. Also insofern ist er tatsächlich, wie du sagst, einfach nicht gut in die Saison gekommen. Die Grizzlies sind nicht gut in die Saison gekommen. Aber warum er jetzt so wahnsinnig unzufrieden mit der Herangehensweise des Teams sein sollte, offensiv, das erschließt sich mir nicht so ganz. Und deswegen frage ich mich schon, ja, wie kann es denn sein, dass wir jetzt schon wieder an einem Punkt gekommen sind, an dem du und ich und ein Großteil der anderen NBA-Fans auch uns fragen, ja, ist das überhaupt noch was? Sollte Ja Morant getradet werden? Wer würde denn aktuell überhaupt für ihn traden? Wie ist sein Markt? Ja, irgendwie frustrierend. Und da spricht auch so ein bisschen der Fantasy-Papa aus mir, der nämlich Ja Morant gedraftet hat. Ich spiele Fantasy-Basketball übrigens. Weiß gar nicht, ob du das wusstest. Weil ich eben gehofft hatte, dass wir eine Trotz-Saison, wenn man es so nennen möchte, von ihm sehen. Dass er zurückgeht zu dem, was ihn so ausgezeichnet hat in seiner Prime. Hört sich komisch an zu sagen bei einem 26-Jährigen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist halt seine Prime leider schon ein Weilchen her. Und bislang ist das noch nicht so wirklich passiert. Er spielt keine schlechte Saison, aber er spielt halt auch keine gute Saison. Irgendwo da in diesem Kuddelmuddel liegt die Frustration. Chris Vernon war bei Zach Lowe im Podcast zu Gast diese Woche. Jemand, von dem ich, was so Takes und Herangehensweise angeht, nicht der allergrößte Fan bin, so im Basketballjournalismus in der Bubble, aber der halt in Memphis wahnsinnig gut vernetzt ist und die Grizzlies schon seit 25 Jahren begleitet. Er hat sich bei Zach Lowe im Podcast gestellt und hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behauptet, dass Ja Morant nicht getradet wird, dass die Franchise weiterhin mit ihm in die Zukunft gehen möchte. Und dass ein Weg gesucht wird, wie das funktioniert. Ich neige dazu, dem zu vertrauen, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich denke auch, dass ein Neuanfang oder zumindest ein weitestgehender Neuanfang mit Spielern wie Jalen Wells, der eine super Rookie-Saison gespielt hat letztes Jahr, Cedric Coward sieht fantastisch aus bislang in dieser Saison, macht es für die Grizzlies vielleicht mehr Sinn, sich in Richtung Keller zu orientieren und neu aufzubauen, weil man hat ja zumindest so ein paar, Zach Edey natürlich, man hat so ein paar junge Pieces, um die es vielleicht Sinn machen würde, herumzubauen und dann hofft man, dass man in den nächsten 1, 2, 3 Jahren den neuen Franchise-Spieler sich per Draft reinholen kann. Ich bin der Meinung, das ist der richtige Weg. Ich höre raus, du bist auch der Meinung, das wäre der richtige Weg. Ob es passieren wird, wie du sagst, wir wissen es nicht. Und wahrscheinlich wissen es die Grizzlies nicht mal selber aktuell.
Am Ende hoffen die, dass Orlando weiterhin so viel verliert. Und dann können sie zu dem Magic sagen, ey, wir geben euch die ganzen Picks wieder und nehmen dafür Franz. Die Sache ist die, Ja Morant ist ein nicht Top-30-Spieler in der NBA, der sich in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt hat. In Sachen Wurf, in Sachen Defense, in Sachen Winning, Basketball spielen. Er ist jemand, der von Jahr zu Jahr weniger zum Korb zieht, obwohl das eigentlich seine große Stärke ist. Er ist jemand, der mehrfach abseits des Parketts schon negativ aufgefallen ist und für Skandale gesorgt hat. Und er ist jemand, der in den letzten Jahren viele Zeit mit Verletzungen verpasst hat. Ja Morant ist jemand, der jetzt auch nicht zum ersten Mal seinem Team gegenüber gequittet hat und in der Öffentlichkeit irgendjemanden in diese Organisation unter den Bus geworfen hat, in dem Sinne. Die Frage ist, ist das jemand, der in deiner Organisation so eine prominente Rolle spielen sollte? Und das ist die Frage, die sich die Memphis Grizzlies jetzt stellen müssen. Ja Morant ist keine Nummer 1. Er sollte nicht der beste Spieler in deinem Team sein. Ja Morant bringt aber auch nicht die Skills mit, um deine Nummer 2 zu sein. weil er abseits des Balles als Shooter, als Cutter, als jemand, der sich bewegt, als jemand, der extra Pässe spielt und so weiter und so fort, nicht gut genug ist. Ja Morant ist allerdings auf der anderen Seite auch jemand, der Trikots verkauft ohne Ende und der Tickets verkauft ohne Ende. Und wir dürfen bei der ganzen Nummer nicht vergessen, dass NBA-Teams, NBA-Organisationen sind Unternehmen, gewinnorientierte Unternehmen. Und Tickets zu verkaufen und Trikots zu verkaufen und TV-Partnern diese Rechte für viel Geld zu verkaufen in den lokalen Märkten ist ein sehr, sehr großer Bestandteil davon. Und deswegen glaube ich, am Ende des Tages ist Morant den Grizzlies wichtiger als jeder General Manager und jeder Head Coach. Und ehe man dann am Ende des Tages wirklich Morant tradet, entlässt man eher noch den Head Coach oder stellt einen neuen General Manager ein oder tradet Jaren Jackson Jr. oder ändert einfach alles um Morant herum. Ob das richtig ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, so sieht die Realität aus. Und das macht die ganze Situation für die Grizzlies so prekär und schwierig zu lösen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie vorhaben, das zu lösen. Sie haben genug Picks, genug Assets für einen kleinen Rebuild, vor allem aufgrund des Desmond Bane Trades. Ob man Morant natürlich traden sollte, wenn sein Wert gerade so wie jetzt im Keller ist, ist dann auch nochmal die andere Frage. Aber Fakt ist, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen in Memphis.
Alright. Wollen wir übergehen zum nächsten
Team? Sehr gerne.
Wir bleiben, ich würde dir jetzt schon mal ans Herz legen, wenn du dann wieder dran bist, irgendwas Positives zu nehmen, weil wir bleiben erstmal negativ, wenn es jetzt nach mir geht. Ich habe dir vorher, ich habe deine Insta-Story gesehen, in der du beworben hast oder darauf hingewiesen hast, dass du ein Video zu den New Orleans Pelicans gemacht hast. Und ich habe dir auf diese Insta-Story geantwortet: Perfekt, get ready for a rant. Ich bin eigentlich im tiefsten Herzen davon überzeugt, dass das keine Overreaction ist, was ich gleich sagen werde. Deswegen passt es vielleicht gar nicht so hundertprozentig in diese Folge. Aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht ist es eine kleine Overreaction. Ich glaube, dass das, was in New Orleans in den letzten Monaten, beginnend mit einem zugegebenermaßen eher unglücklichen Trade, weiterführend mit einem unfassbar dämlichen und katastrophalen Trade und endend mit einer 1-6 Bilanz nach den ersten 7 Spielen. Call me old fashioned, aber du kriegst von mir keine allzu großen Lobeshymnen, wenn du gegen die Charlotte Hornets ohne LaMelo Ball und Brandon Miller gewinnst. Und zwar mit Ach und Krach. Die New Orleans Pelicans, ich glaube, das, was da gerade bei den Pelicans passiert, ist eins der größeren Desaster der jüngeren NBA-Vergangenheit. Wir haben das bereits besprochen an dieser Stelle. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr so sehr in die Tiefe gehen. Ich als Hawks-Sympathisant freue mich extrem über die aktuelle Situation. Dass man buchstäblich 2 oder 3 Tage, bevor Tyrese Halliburton sich verletzt hat, den Indiana Pacers in einem Trade ihren eigenen 2026er First-Round-Pick zurückgegeben hat, war in meinen Augen zu dem Zeitpunkt schon dämlich, aber da spielt natürlich wahnsinnig viel Pech mit rein. Also, dass die Pacers, die auch bei 1-6 stehen übrigens, dermaßen schlecht sind ohne Halliburton, dass sie jetzt vermutlich relativ weit oben in der Lottery mitspielen werden, das war halt einfach nicht abzusehen. Also, da möchte ich die Pelicans jetzt nicht zu sehr flamen dafür. Trotzdem, zur Erinnerung, man hat den 23. Pick im diesjährigen Draft, also im vergangenen Draft, bekommen. Wo ich mir dann schon denke, also die Upside eines Pacers 26er First-Round-Picks ist ja trotzdem höher als der 23. Pick in diesem Jahr. Aber sei es drum, wie gesagt, das war auch einfach viel Pech. Dass man dann diesen 23. Pick dazu benutzt, um 10 Spots hochzutraden für Derrick Queen, und das tut mir tatsächlich ziemlich leid für den Jungen, er sieht nicht schlecht aus bislang in der Saison. Er hat halt einen so unfassbaren Druck auf sich, weil er halt eigentlich ein mehrfacher All-Star werden muss, damit dieser Trade nicht eine Vollkatastrophe ist. Weil man eben, und das habt ihr sicherlich alle noch im Kopf, wir haben genug drüber geredet, ich habe mich drüber lustig gemacht, man hat seinen eigenen ungeschützten First-Round-Pick, beziehungsweise entweder den eigenen oder den Bucks First-Round-Pick. Die Bucks sehen jetzt ziemlich gut aus bislang, vielleicht sprechen wir gleich noch über sie. Gut, diese Komponente hat sich vielleicht ein bisschen erledigt, außer Giannis verletzt sich jetzt schwer in den nächsten Wochen. Aber dass du aktuell, wenn es die Brooklyn Nets nicht gäbe, dann wärst du das schlechteste Team der NBA. Die Wizards und die Pacers haben dieselbe Bilanz. Ich würde mich jetzt erstmal hier hinstellen und sagen, dass sowohl die Wizards als auch die Pacers einfach besser sind als die Pelicans. Das ist von vorne bis hinten eine Vollkatastrophe. Du hast deinen eigenen First-Round-Pick nicht. Und ja, Rückblick, Confirmation-Bias, Du hättest als New Orleans Pelicans die Chance gehabt, hättest du diesen Pacers-Pick behalten und hättest du vor allem deinen eigenen Pick behalten, hättest du die Chance gehabt, zwei Top-5-Picks oder so, also zwei sehr, sehr gute Lotterietickets zu behalten. So hast du keins von beiden. Du hast ein Roster, das von vorne bis hinten, und da möchte ich so eine kleine Siegesrunde drehen. Ich habe das prognostiziert. Wir haben das prognostiziert. Du warst zumindest noch mal ein bisschen optimistischer, was die Pelicans angeht, als ich. Dieses Roster macht sehr wenig Sinn, wenn dann vor allem noch die Schlüsselspieler wie ein Zion, der fit war bislang, größtenteils, der jetzt erstmal eine Weile ausfällt, wie ein Trey Murphy, wie ein Herb Jones, die alle noch irgendwie unter ihren Möglichkeiten bleiben. Die New Orleans Pelicans im Jahre der Basketballgötter 2025, Julius Schubert, haben die Andre Jordan von der Straße gesigned. Vor einer Woche hatte die Andre Jordan denselben NBA-Vertragsstatus wie du und ich und haben ihn daraufhin, ohne dass Yves Missy, der eigentliche, wo man sagen könnte, hey, das ist vielleicht noch ein Lichtblick, potenziell guter junger Big Man, gibt dem wenigstens seine Minuten, ohne dass dieser verletzt war, hat man die Andre Jordan auf der 5 gestartet. Und ja, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass, was da gerade abgeht in New Orleans. Minus 14,8er Net-Rating, das ist das zweitschlechteste in der NBA. Nur schlechter sind die Brooklyn Nets. Man hat eine 12-Win-Pace aktuell. Ganz so schlecht wird man wahrscheinlich nicht bleiben, deswegen ist es vermutlich schon eine kleine Overreaction. Die Defense ist katastrophal, die Offense ist katastrophal. Alles, was da gerade passiert, ist katastrophal und das könnte in die Geschichte eingehen als eine der größeren, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben möchte, einer der größeren Misswirtschaften von dem Front Office rund um Joe Dumars und, wie heißt er, der Ex-Pistons-Dude, Troy Weaver. Hm. Ja, ich überlasse dir den Floor. Ich gehe sehr stark davon aus, dass du in deinem YouTube-Video, das ich mir jetzt natürlich nicht angeguckt habe, hier vor dieser Folge, ich gehe stark davon aus, dass deine Gedanken in eine ähnliche Richtung gehen, was die New Orleans Pelicans angeht.
Auf jeden Fall, dann stelle ich dir doch die kleine Trivia des heutigen Tages einfach mal jetzt schon. Ich weiß nicht, ob wir okay. eine geplant hätten, okay. aber ich stelle sie dir jetzt, weil ich es in dem Video gesagt hatte.
Alright.
Die New Orleans Pelicans sind das schnellste Team aller Zeiten, was es geschafft hat, dreimal mit mindestens 30 Punkten zum Start einer Saison zu verlieren. Nennen wir die anderen beiden Teams und am besten, wie viele Spiele sie dafür gebraucht haben. Die Pelicans haben sage und schreibe 6 Spiele nur gebraucht, um dreimal mit mindestens 30 Punkten zu verlieren.
Ich bin als erstes, also diesen Stat mit den dreimal 30 Punkte, den habe ich gehört, aber ich habe nicht gehört, was die anderen Teams sind. Na, wahrscheinlich irgendwie die Process Sixers werden da mal mit drin gewesen sein.
Nee. Also es ist ein ganz neues Team, actually aus der letzten Saison.
Okay.
Und dann ist es aber ein sehr, sehr altes Team.
Mein nächster Guess wären die Charlotte Bobcats gewesen, aber die sind jetzt nicht sehr, sehr alt. Die Wizards letztes Jahr?
Nee, die San Antonio Spurs actually.
Wow.
Ja, die haben 12 Spiele dafür gebraucht, um dreimal mit 30 Punkten zu verlieren. Und auf dem zweiten Platz, das kann ich dir direkt sagen, weil es ist unmöglich zu wissen, sind die 1991er Denver Nuggets.
Okay.
Die das in 9 Spielen geschafft haben. Also 9 und 12 sind die Plätze 2 und 3. Nur mal einzuordnen, wie insane das ja. ist, dass du das in 6 Spielen, in Anführungszeichen, schaffst. Ja, ich muss dem Ganzen nicht allzu viel hinzufügen. Das Video ist betitelt mit, wenigstens haben sie ihren Pick nächstes Jahr. Oh, warte. Lachsmiley in Klammern, weil sie diesen Pick, wie du ja schon erklärt hast, gerade halt nicht haben. Es wäre das eine, wenn man einfach scheiße wäre, so wie die Brooklyn Nets, aber es würde eine Vision geben, es würde Assets geben, es würde Cap Space geben, es wäre irgendwo auch so, dass man vielleicht Free Agents attracten könnte. Dem ist nicht so. Man hat den eigenen Pick abgegeben, das könnte ein sehr, 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 sehr hoher Pick werden. Dieses Team hat kein Fundament, keine Culture, keine Identität, kein Style, für den sie bekannt sind. Man ist offensiv schlecht, man ist defensiv schlecht, man ist verletzungsgeplagt und anfällig. Man hat Spieler, die nicht zusammenpassen, also die besten Spieler des Teams fitten nicht zusammen. Ich hatte es in dem Video auch gesagt, man hat 7 Jahre lang es nicht geschafft, ein gutes Team um Anthony Davis herumzustellen. Und dann will Anthony Davis weg und du gibst ihn weg und dann bekommst du Zion. Und dann schaffst du es jetzt 7 Jahre lang nicht, ein gutes Team um Zion herumzustellen. Und das ist halt wirklich insane schlecht. ich weiß nicht so richtig, was die Lösung ist. Tradest du Zion, der auf dem Media Day aussah wie ein neuer Mensch? Und wir haben alle über Skinny Zion geredet und der legt die schlechtesten Stats seiner Karriere bisher auf. Holst du einen neuen Headcoach rein? Ich find's immer schade, wenn der Kopf des Coaches am Ende rollen muss, obwohl der diesen Kader nicht zusammengestellt hat und der die Picks nicht weggetradet hat. Aber Willie Green ist jetzt seit Jahren da. Er hat es nicht geschafft, dem Team eine Identität zu geben, ein Fundament zu legen, einen Playstyle irgendwie zu etablieren, eine Kultur zu schaffen. Das muss man schon auch so offen und ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, was der beste Weg ist. Es ist eine ähnliche Situation wie bei den Memphis Grizzlies im Sinne von, wie geht's weiter? Klar, die Grizzlies sind lange nicht in so einer katastrophalen Lage wie die Pelicans, aber es gibt keinen kurzfristigen Weg für New Orleans, daraus zu kommen. Und dann, und auch das hatte ich in meinem Video gesagt, es ist so das Ganze drumherum. Ich bin kein Pelicans-Fan, aber ich habe mich ein bisschen belesen zu der ganzen Sache. Und Pelicans-Fans sind nicht happy mit den Eigentümern und der Art und Weise, auch wie sie behandelt werden, beziehungsweise wie ihnen das Gefühl geben wird, auch nicht mehr wichtig zu sein. So, David Griffin ist jemand, der immer wieder auch gepusht hat, bei der Ownership Geld auszugeben, dass diese Multi-Milliarden-Dollar-Franchise auch in der Öffentlichkeit was darstellt und so rüberkommt, als ob es auch eine Multi-Milliarden-Dollar-Franchise ist. Das war nicht gern gesehen, weil Ownership sehr viel Geld sparen möchte in New Orleans und Dumas und die Leute, die jetzt das Sagen haben, sind beauftragt, Geld zu sparen. Das macht man. Erstmal sind die Ticketpreise vor der Saison krass erhöht worden, was natürlich den Fans nicht gut gefällt. Dann gibt es viel, viel weniger so Promotional-Aktionen. Es wird viel, viel weniger vor Ort gemacht bei den Spielen. Es gibt keine Watch-Partys mehr, so wie in der Vergangenheit, so für die Öffentlichkeit. Das sind jetzt alles so kleinere Influencer-Events. Und selbst so Minis-Dinge wie 29 von 30 Teams haben so einen Social-Media-Slogan. So ein bisschen so inspirational. Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Ich weiß nicht, was Atlanta-Slogan ist. Ich glaube, Lakers haben irgendwie Lake Show oder irgend sowas. Jedes Team hat sich da irgendwie irgendwas Cooles.
Die Pacers haben Yesers, was ich ziemlich
genau, irgendwie sowas. Gesagt. Das muss nicht cool sein immer, aber es ist zumindest irgendwas. Und die Pelicans haben Hashtag Pelicans.
Cool.
Das alleine ist kein Weltuntergang. So die erhöhten Ticketpreise und dass Fans sich nicht wertgeschätzt fühlen, dass du nicht mehr so viel für deine Fans machst und dass dein Social Media Team dünn aufgestellt ist und so. Das alleine ist kein Weltuntergang. Aber es kommt halt noch obendrauf. Du verlierst, du bist schlecht, du bist die Lachnummer der NBA, du hast keine Zukunft in den nächsten Jahren, die in irgendeiner Art und Weise rosig aussieht. Und da musst du aber noch mehr bezahlen, um die Spiele zu sehen als in der Vergangenheit und du bekommst nicht mehr annähernd eine ähnliche Experience als Fan wie die Fans der 29 anderen Teams. Das ist halt scheiße. Also es ist aktuell, glaube ich, nicht sehr einfach, ein New Orleans Pelicans Fan zu sein. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Ja, deprimierende Zeiten für die vier Pelicans Fans, die wir haben in Deutschland.
Yes, Sir.
Mach doch jetzt bitte mit was Positivem weiter.
Sehr, sehr gerne. Ich war in den letzten Wochen skeptisch einer Sache gegenüber. Wir hatten in unserer Hot-Take-Folge drüber geredet. Ich habe mit mehreren Leuten auch so persönlich im Dialog drüber geredet. Ich habe das immer wieder auch gehört auf den sozialen Plattformen und ich bin immer skeptisch gewesen. Ich glaube, die Thunder haben eine echte Chance auf 74 Siege. Ich glaube, die Chance ist wirklich da. Ich habe mich halt schwer getan zu sagen, okay, ich predikte das, weil der gab predikte mal 74 Siege. Da fühle ich mich nicht wohl und damit fühle ich mich auch jetzt noch nicht wohl. Aber ich sehe mittlerweile einen deutlich realistischeren Pfad als noch vor zwei Wochen. Was komisch ist, weil das, was die Thunder jetzt zu Saisonbeginn gemacht haben, überhaupt nicht überraschend ist. Also, dass sie jetzt alle 8 Spiele gewonnen haben, auch so dominant und so aussehen, wie sie aussehen, defensiv mit der besten Defense der NBA und Shea macht sein Ding, spielt auf MVP-Level, nichts davon überrascht. Und trotzdem sehe ich, nach dem, was ich jetzt beobachtet habe in den letzten beiden Wochen, deutlich eher, dass dieses Team halt wirklich erstmal die 70-Siege-Marke knacken kann, aber halt eventuell wirklich 74 Spiele am Ende gewinnt und damit den Rekord der Warriors bricht. Ich habe es gerade schon gesagt, man hat die beste Defense der NBA, Shea macht sein Ding. Mehrere Spieler haben einen echten Sprung gemacht. Über AJ Mitchell kam letzte Woche ein YouTube-Video, Cason Wallace scheint einen Sprung gemacht zu haben. Isaiah Joe ist jetzt wieder da und droppt 18 Punkte pro Abend in seinen bisherigen Spielen. Chet Holmgren hat offensiv einen echten Sprung gemacht. Holmgren und Hartenstein fitten an beiden Enden des Parketts perfekt zusammen bisher. Das sieht richtig, richtig gut aus, diese Chemie, die die beiden entwickelt haben. Und man gewinnt halt diese 8 Spiele bisher. J-Dub hat noch keine Minute gespielt. Man hat saisonübergreifend die letzten 21 Games gewonnen, in denen Jalen Williams nicht gespielt hat. Das ist komplett krank. Cason Wallace hat schon Zeit verpasst. Caruso hat nur in der Hälfte der Spiele gespielt. Holmgren hat auch schon 3 Spiele verpasst. Es ist egal, wer spielt. Die ballern Gegner aus der Halle raus, nach Belieben. Man gewinnt die deutlichen Spiele, man gewinnt die knappen Spiele, man gewinnt die Overtime-Spiele. Man gewinnt einfach die Games. Und zwar nahezu immer. Und ich sehe durchaus einen Weg, wie man von den nächsten 74 Games 66 gewinnt. Dass man 66-8 geht in seinen nächsten 74, das sehe ich. Und das ist halt ziemlich crazy. Die Thunder sind noch mal besser geworden, noch mal eingespielter, haben das Momentum dieses Titels einfach mal mitgenommen in die neue Saison. Und wenn J-Dub wieder da ist, die verlieren ja jetzt schon nicht. So verlieren sie dann gar nicht mehr. Es ist komplett insane, wie unfair dieses Team ist und wie mühelos man Gegner abschlachtet. Klasse gecoacht. Und da geht es doch gar nicht mal um ihre Zukunft, sondern einfach nur um Sie und Jetzt. Und es ist im Hier und Jetzt unfair. Wenn du die Zukunft noch mit einbeziehst, ist es noch viel, viel unfairer. Aber selbst im Hier und Jetzt ist es komplett unfair. Und das ist halt wirklich, also wirklich komplett insane. Ich sehe einen sehr realistischen Weg für sie und das ist eine meiner großen Overreactions der ersten beiden NBA-Wochen.
100%ige Zustimmung, was soll ich sagen? Ich habe ihnen 70 Siege predicted. Sie haben ein Netrating von plus 14,1, was absolut wild ist, was aber jetzt auch nicht so dermaßen über dem ist, was man letztes Jahr schon gemacht hat. Wie du sagst, J-Dub noch nicht einmal gespielt.
Wenn man hat die 8 schlechteste Dreierquote der NBA bisher als Team.
Ja.
Was ist
ja,
denn, wenn man so normal trifft?
Ja.
Da muss Shader nicht mehr nur im vierten Viertel nicht spielen, sondern direkt nach dem Seitenwechsel schon nicht. Ja. Der muss halt immer dann nur noch in der ersten Halbzeit. Also wenn J-Dub wieder da ist und man die Dreier normal trifft, dann reicht vielleicht sogar ein erstes Viertel von Shay.
Ja, wahrscheinlich. Was ich als Fantasy-Manager nicht befürworten würde, aber was wahrscheinlich einen wahren Kern hat. Wenn man den Case dagegen machen möchte, beziehungsweise den Case dafür quasi, dass das eine Overreaction ist, der Schedule war bisher gütig. Also das Opening Night Game gegen die Rockets, das wir ja letzte Woche besprochen haben, oder vorletzte Woche besprochen haben, und von mir aus jetzt noch das Spiel gegen die Clippers gestern Abend oder gestern Nacht für euch. Und dazwischen waren halt Pelicans, Wizards, Kings, Hawks, Pacers, Mavericks. Mhm. Also das waren jetzt bislang einfach nicht die Übergegner. Und das ändert sich aber auch tatsächlich in den nächsten Wochen nicht so richtig. Also man hat jetzt den Rest von diesem 4-Game-Roadtrip in Portland, in Sacramento, in Memphis. Und dann hast du 2 Heimspiele gegen die Warriors und Lakers. Aber dass man jetzt die nächsten 3 gewinnt, halte ich für sehr wahrscheinlich. Dann stehst du plötzlich schon bei 11-0. Dann gegen die Warriors, Butler ist jetzt gerade angeschlagen, mal gucken. Gegen die Lakers ist LeBron bis dahin zurück, stehen Luka und Reeves auf dem Feld. Dann hast du die Hornets, dann die Pelicans, dann nochmal die Kings, dann die Jazz. Also es ist irgendwie, dass dieses Team dann mit plötzlich mal mit 20-0 dasteht, bevor wirklich regelmäßig gute Gegner auf sie zukommen. Das ist halt absolut realistisch. Ja, absolut verrückt. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viele Worte drüber zu verlieren. Das ist ziemlich crazy, was die Oklahoma City Thunder da bislang fabrizieren.
Wunderbar, dann bist du jetzt wieder dran.
Ja, wo machen wir denn weiter? Machen wir weiter? Lass uns doch weitermachen mit den San Antonio Spurs, weil meine Overreaction wäre zu sagen, dass wir in den San Antonio Spurs gerade ein legitimes Top-4-Team im Westen sehen und mit Victor Wembanyama einen legitimen MVP-Kandidaten, wenn es so weitergeht. Und klar, man könnte sagen, hier dieser 5-1-Start, beziehungsweise es war ein 5-0-Start, bevor man dann jetzt gegen die Phoenix Suns verloren hat, und zwar relativ deutlich. Davor hat man Miami geschlagen, Toronto geschlagen, Brooklyn geschlagen, New Orleans geschlagen und Dallas in der Opening Night. Auch hier der gleiche Case. Schedule noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und man hat jetzt gegen Phoenix, gegen ein Team verloren, gegen das man eigentlich gewinnen sollte auf dem Papier. Trotzdem, Wemby sieht fantastisch aus. Der Supporting Cast sieht fantastisch aus. Und all das, ein bisschen ähnlicher Case wie bei den Thunder, all das bislang ohne De'Aaron Fox, Dylan Harper und Stephon Castle halten die Fahne bislang richtig, richtig gut hoch hier auf der Point Guard Position. Harper wird jetzt ein Weilchen verpassen. Das ist natürlich bitter nach diesem starken Start in seine Rookie-Saison. Aber es ist halt vor allem natürlich Victor Wembanyama. 26,7 Punkte, 13,7 Rebounds, 3,2 Assists, 1,3 Steals, 4,7 Blocks pro Abend sind absolut insane. Obwohl er seine Dreier bislang noch sehr schlecht trifft mit knapp unter 29%. Ich denke, die Spurs, und da wiederum muss ich jetzt dir die Blumen geben. Du warst etwas optimistischer, was die Spurs angeht, als ich vor der Saison, als wir unsere Power Rankings gemacht haben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das sieht schon alles echt ziemlich, ziemlich gut aus bislang. Und was ich krass finde, und da kann man jetzt natürlich noch andersrum argumentieren, dass es vielleicht sogar zu Problemchen führen könnte. Die Spurs haben bislang 8 Spieler, die mehr als 23 Minuten pro Abend sehen. In diesen 8 Spielern nicht mit drin sind Carter Bryant, der Rookie, der, von dem man vielleicht erwartet hätte, dass er sogar eine noch etwas größere Rolle einnimmt. De'Aaron Fox, wie gesagt, der noch keine Minute gesehen hat. Jeremy Sohan, der noch keine Minute gespielt hat. Kelly Olynyk, der noch keine Minute gespielt hat. Also man könnte sich so ein bisschen fragen, wird diese Rotation vielleicht sogar einen Tick zu voll am Ende? Wo kommen die Minuten her? Gut, wie gesagt, Harper hat sich jetzt verletzt. Das könnte diese Point Guard in Anführungszeichen Problematik so ein bisschen gelöst haben, bevor sie überhaupt besteht. Aber wo kommen zum Beispiel die Minuten her für Fox? Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Starter ganz, ganz krasse Minuten gehen. Wemby 33,8 bislang, Vassell 34,2, die meisten des Teams, Castle 32, Harrison Barnes 30. Also da bin ich gespannt zu sehen, wie die Rotation aussieht, wenn dann alle fit sind, wenn dann alle dabei sind und ob das vielleicht zu kleinen Problemchen führen könnte und natürlich, wie das Team sich behaupten kann und wie die Defense sich behaupten kann, die bislang auf Platz 2 ist im Defensivrating, nur hinter den Thunder. Die Offense auf Platz 11. Also die Spurs haben das viertbeste Netrating. Sie sind bislang einfach ein fantastisches Team. Wie entwickelt sich das, wenn der Schedule ein bisschen schwerer wird? Und wie entwickelt sich das, wenn der Kampf um Minuten aggressiver wird? Das sind meine beiden Fragen. Aber Stand jetzt stelle ich mich hin und sage Overreaction. Die Spurs sind ein Top-4-Team in der Western Conference.
Ja, gehe ich absolut mit. Muss natürlich gucken, wenn du den Westen mal durchrechnest. Die Thunder natürlich an 1, dann hast du Denver und Houston, die jetzt 4 hintereinander gewonnen haben. Da sind schon mal 3 Teams. Die Lakers spielen heute Nacht um 4 Uhr deutscher Zeit gegen die San Antonio Spurs. Ich nehme mal an, dass das vielleicht sogar ein Game ist, was du dir dann abends noch reinziehst, obwohl das, glaube ich, dann auch schon um 10 deiner Zeit, also auch relativ spät.
Gut möglich.
Aber ich werde mir auf jeden Fall einen Wecker stellen. Also für Luca gegen Wemby stelle ich mir auf jeden Fall einen Wecker heute und stehe 4:30 dann auf.
Reeves ist questionable, meine ich, ne?
Das kann sein. Hat ja auch im letzten Spiel nicht gespielt. Das kann schon sein.
Ja, schauen wir mal. Wäre natürlich cool, wenn er spielt.
Ja, auf jeden Fall. Der Kampf um Minuten, das ist für mich jetzt nicht so ein großes Thema. Ich denke, da wird man relativ gut und schnell auch Lösung finden und so ein Konkurrenzkampf schadet ja jetzt auch nicht. Wenn der Sketch natürlich ein bisschen schwerer wird, das ist dann so ein bisschen die andere Sache. Ich weiß nicht, wie viel von diesem guten Start wirklich war, dass Wemby einfach ein paar Spiele hatte, wo er absurd unterwegs war und auch absurd schwierige Würfe auch viel getroffen hat, dass der Schedule leicht war und dass man vielleicht auch einfach das andere Team vielleicht ein bisschen überrascht hat, das weiß ich nicht. Gegen Dallas zum Auftakt zu spielen ist aktuell natürlich auch etwas, was dir sehr an die Karten spielt. Ich will nach einem Spiel nicht überregieren, aber ich glaube, die Phoenix Suns haben ganz gut vorgemacht, wie man Wemby das Leben schwer machen kann. Nicht jedes Team wird ihn jetzt bei 9 Pünktchen halten, aber dass du ihn doppelst, dass du ihn trippelst, dass du immer wieder auch ihn frontest und Anspiele schwer machst und mit so einer aggressiven, richtig, richtig aggressiven Defense alles auf ihn setzt. Und gerade jetzt, wenn Harper verletzt ist, könnte das was sein, was Gegnern dann noch mehr in die Karten spielt. Das ist ein guter Passspieler ist, der jetzt fehlt und jemand, der auch immer wieder gut cuttet und Attention von Wemby wegzieht. Wenn Fox natürlich dann zurückkommt, dann ersetzt er das mindestens mal und gleicht das wieder so ein bisschen aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Teams sich so ein bisschen anguckt haben, wie die Phoenix Suns das gemacht haben im letzten Spiel und sich da ein paar Notizen gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, wie die Lakers dieses Duell heute Nacht angehen. Ich sehe aber durchaus Potenzial, dass die San Antonio Spurs wieder ein bisschen abkühlen und vielleicht jetzt besser in die Saison gestartet sind, als sie am Ende des Tages vielleicht sind. Das ist aber nur so ein kleines Bauchgefühl. Ich glaube, dass die Defense legit ist. Ich glaube, dass man genug offensive Firepower hat. Ich glaube, dass es einfach auch ein Downgame von Wemby war und nicht etwas, was wir jetzt sehr viel häufiger noch sehen. Er war nur 1200 Spiele ungefähr weg, um LeBron zu catchen für dieses Streak hier von 10 plus Punkten. Da sieht man mal, wie schwierig und außergewöhnlich dieses Stretch auch ist von LeBron mit so vielen Spielen, dass da nicht mal ein Abend dabei ist, wo man auch mal einstellig average, was jedem passieren kann. Und wenn das Wemby passiert, dann kann es halt auch wirklich jedem passieren. Es ist ziemlich verrückt. Aber ja, die Spurs gefallen mir bisher richtig gut, spielen fantastischen Basketball und das ist eine sehr, ja, auch nachvollziehbare Overreaction von dir hier.
Alrighty, wo machen wir weiter?
Ich habe drei zur Auswahl, eine sehr negative. Franz und Paolo funktionieren langfristig nicht, aber die möchte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt besprechen. Die nächste wäre, dass Josh Giddey eventuell doch besser ist, als ich gedacht habe. Die möchte ich auch nicht besprechen. Reden wir über die Lakers.
Okay.
Reden wir über die Lakers. Die Overreaction lautet, die Lakers brauchen LeBron weniger denn je. Klasse Saisonstart, 6-2. In einigen dieser Games ohne Luka, in einigen ohne Reeves. Und ich frage mich so ein bisschen, wie das aussehen soll, wenn LeBron zurückkommt. Weil klar, LeBron hat sich zu einem ordentlichen Offballspieler entwickelt, ist ein All-Time-Great-Cutter, ist ein guter Shooter mittlerweile, bewegt sich, screent, reboundet, macht sein Ding, Basketball-IQ-Erfahrung, spricht ihm keiner ab. Ich frage mich, ob ein anderer Wing oder eine Kombination von anderen Spielertypen, vielleicht irgendein Wing und ein Big, die man eventuell im Trade für jemanden wie LeBron bekommen könnte, nicht mehr bringen. Offball-Spezialisten, Spieler, die besser werfen können, besser verteidigen können, vielleicht in dem Alter auch jetzt nicht so verletzungsanfällig sind, wie LeBron es mittlerweile ist, weil es gibt nur einen Ball und der muss in den Händen von Luka sein und wenn er nicht in den Händen von Luka ist, dann muss er mittlerweile in den Händen von Austin Reeves sein. So gut ist AR mittlerweile und ich frage mich, ob LeBrons Rückkehr nicht so ein bisschen dazu führt, dass Reeves in diesem Team der ist, der nicht mehr so gebraucht wird. Luka macht sein Ding und Luka wird den Ball in seinen Händen haben, ob LeBron da ist oder nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass LeBron dann zur Nummer 3 wird, auch noch hinter Austin Reeves. Und selbst wenn er das vom Mindset her möchte und annimmt, dann ist sein Skillset nicht optimal für diese Rolle als Nummer 3. Ich kann mich noch reinreden in eine LeBron als Nummer 2 Rolle und ich sage das seit Jahren, LeBron sollte der zweitbeste Spieler eines Teams sein in dem Stadium seiner Karriere mittlerweile. LeBron an der Seite von Luka ist nicht perfekt, aber ich sehe die Vision. Aber LeBron hinter Reeves und Luka stelle ich mir schwierig vor. Und ich beziehe das jetzt auch gar nicht mal zwangsweise auf die Saison und dass man jetzt LeBron, der übrigens eine neue Trade-Klausel hat, traden sollte. Aber ich glaube, die Lakers haben ihr Duo Reeves und Luka und ich glaube, dass man mit Reeves auch im Sommer, koste es, was es wolle, verlängern sollte und LeBron passt, glaube ich, nicht so gut mehr in dieses Lakers-Team aktuell rein. Offensiv nicht, defensiv nicht, von der Rangordnung her. Das heißt nicht, dass ich overreacte und sage, Alter, die Lakers haben 6 von 8 gewonnen ohne LeBron. Sie brauchen ihn deswegen nicht mehr. Nicht deswegen, sondern weil ich den Basketball-Fit nicht sehe mit LeBron, Austin Reeves und Luka Doncic als Big Three. Und ich glaube, dass du entweder das, was du für LeBron in einem Trade zurückbekommst, oder den Spieler oder die Spieler, die du dir mit dem Cap Space reinigen kannst, der freigeschaufelt wird, wenn LeBron nicht verlängert nächsten Sommer, ich glaube, dass du da sehr, sehr viel bessere Spieler reinholen kannst. Also wenn du dann zwei gute Rollenspieler bekommst, die wunderbar an die Seite passen von Doncic und Reeves als deine beiden Creator, die verteidigen, die shooten können, die Off-Ball-Stuff machen, die nicht so verletzungsanfällig sind, dann habe ich lieber diese beiden Rollenspieler X und Y als ein LeBron, der 41 wird und verletzungsanfällig ist und nicht die Skills einer Nummer 3 mitbringt. Bricht mir so ein bisschen das Herz, auch als großer LeBron-Fan natürlich, aber die Lakers haben LeBron nie weniger gebraucht als jetzt gerade. Und ich habe den Sinn von LeBron bei den Lakers nie weniger gesehen, als ich es jetzt gerade tue.
Auch da würde ich dazu tendieren, dir absolut zuzustimmen. Ich habe gerade versucht herauszufinden, weil Luca hat bislang eine Usage von 41,8% laut Clean in the Glass. Das ist absurd hoch und das wird auch wahrscheinlich runtergehen, egal ob LeBron zurückkommt oder nicht. Austin Reeves hat eine Usage von 33%. Ich habe gerade versucht herauszufinden, ob es schon mal ein Team in NBA History gab, bei dem drei Spieler eine Usage von mindestens 30% hatten.
Vielleicht die Nets?
Laut, das war jetzt auch eine
2021.
Eine meiner Ideen, laut Google, diese Google-KI, waren die 2022er, 23er Denver Nuggets das First Team in NBA History, aber da habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Da waren, also angeblich hatten Nikola Jokic, Jamal Murray und Aaron Gordon eine Usage von über 30%. Ich weiß nicht, ob das bei der BK Ref oder NBA Usage, wenn da die Assists nicht mit drin sind, wahnsinnig anders aussieht, aber laut Clean the Glass hatten die drei in der Saison sogar allesamt eine Usage unter 30%. Also ich glaube, da sind wir, das ist einfach nur Humbug. Ich guck mal nach den Nets. Das wäre dann 2021 die Saison, oder? Gucken wir mal. Kyrie Irving 31,7, James Harden 34,6, Kevin Durant 31,6. Tatsächlich.
Hm.
Aber
das hat gut geklappt.
Aber das waren halt auch Kyrie Irving, James Harden und Kevin Durant. Und bei aller Liebe zu sowohl Austin Reeves, der gerade in eine Sphäre reinstößt, die, glaube ich, viele nicht für möglich gehalten hatten. Er ist halt keiner dieser drei, was den Namen und was die das Ansehen angeht. Bei aller Liebe für LeBron James, er ist halt einfach deutlich älter als alle diese drei damals. Also Kyrie war 29, Harden 31, Durant 32. Du willst ja auch im Best Case vielleicht gar nicht unbedingt, dass er so viel den Ball in der Hand hat. Und gerade Luca ist ja dann doch noch mal, klar, überragender Passspieler, gar keine Frage, aber ein bisschen mehr Ballstopper, nenne ich es mal, als diese drei damals.
James Harden war halt der perfekte Point Guard für dieses Team, weil er so gewillt war, mittlerweile den Ball abzugeben. Und das ist Doncic nicht und das muss Doncic auch nicht sein. Weil Doncic ist Doncic und er soll auch den Ball in seinen Händen haben, die meiste Zeit.
Also der Punkt sollte sein, ist es möglich, dass die drei koexistieren, allesamt eine ziemlich hohe Usage haben? Ja, vielleicht schon irgendwo, aber selbst wenn man einen Weg findet, dann wird ja keiner der drei maximiert. Und das sollte ja das Ziel sein eines solchen Teams. Und also deswegen, ja, ich bin voll bei dir, wenn das mit Reeves
und
so weitergeht.
Und halt auch defensiv.
Ja. Yeah,
sorry, wenn ich immer unterbreche, aber du willst, dass deine drei besten Spieler auch den Großteil der Zeit zusammen spielen und vor allem in der Crunch-Time. Und Doncic ist kein guter Verteidiger, LeBron ist kein guter Verteidiger mehr und Reeves ist an sich ein ordentlicher Defender, aber halt auch kein guter so im Großen und Ganzen. So wenn einen ganz speziellen Spielertypen, vielleicht irgendwelche kleineren Dudes, die kann er halt ganz gut verteidigen, aber wenn du dann guckst, du spielst gegen Minnesota, gegen Edwards und dann hast du LeBron, Reeves und Doncic auf dem Flügel, ein Big noch dazu, was meinetwegen Ayton ist. So, und dann muss der vierte dann schon zwangsweise den besten Spieler des Gegners verteidigen, weil du möchtest nicht, dass es Reeves macht, du möchtest nicht, dass es Luca macht und du möchtest auch nicht, dass es LeBron macht. Das heißt, auch das ist dann schon so ein bisschen das Problem. An sich möchtest du eigentlich eine Welt haben, in der du Austin Reeves hast und Luca hast und dann halt drei ziemlich geile Defender um sie herum. Und gerade auf dem Flügel, wo dann LeBron rumsteht, brauchst du halt wirklich elitäre Defender. Und das ist halt LeBron auch einfach nicht mehr. Also das ist ein weiterer Grund, warum ich da LeBron nicht mehr so richtig reinfitten sehe.
Zumal du halt Ayton auf der 5 hast und der fünfte ist ja dann Hachimura oder Laravia. Oder das sind ja, ja jetzt auch keine überragenden Verteidiger.
Ja. Ja.
Gut. Dann muss ich mich jetzt entscheiden, wo wir weitermachen. Wo machen wir denn jetzt weiter?
Keine Josh Giddey Victory Lab von dir.
Na, ich meine doch, also eigentlich können wir ja jetzt nicht über die Bulls sprechen. Ich glaube, wir sind vertraglich dazu verpflichtet, über die Bulls zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu einer Josh Giddey Victory Lab hinreißen lassen möchte, ein bisschen vielleicht. Also ich meine, unser großes, damals zum Zeitpunkt des Trades war ich ja jetzt um Gottes Willen kein großer Fan von dem Trade. Ich fand es ja trotzdem auch schwach, dass man für Caruso damals keine Draft-Assets bekommen hat. Aber ich war dann ein Verteidiger von Josh Giddey und ich meine, ich habe mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass der Dude All-Star-Upside hat. Ich sag mal so, at this point wäre ich fast schon überrascht, wenn er nicht All-Star wird dieses Jahr. Deswegen insofern gerne kleine Victory Lab. Aber ob wir hier in ein paar Wochen immer noch von 23 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists im Schnitt sprechen, bei einer Dreierquote von 42%, das wage ich dann doch sehr zu bezweifeln. Lass uns ein bisschen einen allgemeineren Dreh finden zu den Chicago Bulls, weil ich glaube, sie verdienen es, dass man ihnen hier zumindest mal einen kleinen Strauß Blumen gibt. 6-1, wahrscheinlich die größte Überraschung und die beste Story bislang in der NBA. Sie haben das siebtbeste Net-Rating, also da lässt dann auch schon so ein bisschen vermuten, dass man nach 7 Spielen bereits 1,5 Siege mehr geholt hat, als es das Net-Rating vermuten lassen würde. Das ist schon ziemlich krass. Da ist sicherlich viel Neues dabei, da ist sicherlich viel Overreaction dabei, aber Stand jetzt sind die Bulls halt einfach ein Team, das A, sehr, sehr viele Spiele gewinnt und das, obwohl sie bislang Coby White, ihren vermeintlich zweitbesten Spieler, vielleicht drittbesten Spieler, wenn Vucevic einen richtig guten Tag hat, der bislang noch gar nicht zum Einsatz kam. Aber die Bulls sind ein Team, sie spielen schnell, sie lassen den Ball laufen, sie spielen egalitär. Giddey ist natürlich irgendwo der Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen, aber sie haben so viele Spieler, die ihren Teil dazu beitragen, dass es bislang so gut läuft. Sie haben 6 Spieler, die bislang per Game zweistellig scoren in Giddey, Vucevic, Trey Jones, Buzelis, Dosunmu und Kevin Huerter. Es macht einfach wahnsinnig Bock, den Bulls zuzugucken. Und selbst wenn diese 6 Siege, die man schon geholt hat, selbst wenn die vielleicht 1-2 zu viel sind, ja, dann lass es so sein. Aber es macht trotzdem richtig Spaß, diesem Team zuzugucken. Und da bin ich sehr gespannt drauf, zu sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Was wäre denn dann die Overreaction? Also die Overreaction wäre wahrscheinlich zu sagen, die Bulls sind ein Top-4-Team im Osten. Ich glaube, Top-6 ist gar keine so krasse Overreaction, selbst zu diesem frühen Zeitpunkt. Weil ich glaube, dafür, dass die Hawks jetzt natürlich ohne Trae Young erstens und zweitens auch einfach nicht so gut aussehen, dass die Magic jetzt schon ganz schön viel aufzuholen haben, dass die Raptors nicht so gut aussehen, wie viele gedacht hätten. Also ich glaube, Top 6 ist jetzt schon keine krasse Overreaction mehr, aber Top 4 wäre vielleicht zu diesem Zeitpunkt eine krasse Overreaction, weil davon auszugehen ist, dass die Cavs und die Knicks, die aktuell geteilt auf dem 5. Platz stehen, dass die wahrscheinlich, ja, ich will nicht sagen, sich fangen, die hatten jetzt keinen katastrophalen Saisonstart, aber dass die wahrscheinlich sich nach oben orientieren werden und dass dann Detroit und Milwaukee mitspielen können und dass Chicago und Philly halt dann wieder abrutschen. Aber Overreaction, Chicago ist ein Top-4-Team. Damit fühle ich mich ganz gut, Stand jetzt.
Ja, man muss überlegen, wenn sie halt 2 dieser Spiele verloren hätten, dann wäre es jetzt eine Bilanz von 4-3. Das, ja, relativiert das halt nochmal so ein bisschen und es kann auch zeigen, wie wenig aussagekräftig jetzt eine Bilanz nach 2 Wochen in der NBA sein kann. Ich möchte jetzt mich nicht unbeliebt machen bei Bulls-Fans. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie den Spaßverderber, Spielverderber groß spielen, aber ich glaube, Faker wird so ein Saisonstart nicht, als es der Saisonstart der Chicago Bulls bisher war. Sie treffen besser, als sie es eigentlich sollten. Ihre Gegner treffen schlechter, als sie es eigentlich sollten. Josh Giddey, das ist cool und ich glaube, er hat wirklich einen Schritt gemacht. Ich glaube nicht, dass Josh Giddey jemand ist, der dir basically 25, 10 und 10 jeden Abend jetzt langfristig gibt. Ich glaube, da ist viel Überraschungseffekt dabei. Ich glaube, da ist viel Momentum auch dabei, was man einfach jetzt im Saisonstart sich erarbeitet hat und diese Welle, die man jetzt noch reitet und wenn die irgendwann so ein bisschen abflacht, dann wird sich das auch relativ bald wieder relativieren und normalisieren und dann werden Teams, glaube ich, wie die Pistons, wie die Heat, wie die Knicks, wie die Cavaliers, auch selbst langfristig Teams wie Atlanta und Orlando vor ihnen landen. Es würde mich nach wie vor schocken, wenn man direkt in die Playoffs reinkommt. Ich werde jetzt auch die Tage mal ein Video machen. Ich glaube, die Overreaction würde sich dann eher so auf Giddey beziehen und wirklich sagen, okay, Giddey ist halt ein All-Star-Level-Spieler jetzt und hat wirklich einen Sprung gemacht, sollte in die Most Improved-Debatte rein, wo er wahrscheinlich aktuell sogar der Führende ist. Jetzt so eine richtige konkrete Overreaction zu den Bulls habe ich, glaube ich, nicht. Ich denke, das ist ein relativ faker Saisonstart und lass sie jetzt dreimal miteinander verlieren und sie sind fast wieder bei 500. So, von daher bin ich da relativ skeptisch, aber auch ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Und ich mag Überraschungen. So, wenn schon die Thunder ihr Ding machen und nichts daran überraschend ist, so, dann sollen wenigstens andere Teams überraschen. Und wir wollen doch nicht nur negative Überraschungen haben.
Mhm.
Also lass uns doch auch ein paar positive Überraschungen haben. Ist natürlich jetzt natürlich typisch deutsch wieder. So, das bisschen an positiven Überraschungen, das muss dann auch noch schlecht geredet werden hier. Aber es gibt so viel, worüber wir hier noch reden können. Deswegen, ich bin froh, dass wir die Bulls mit dabei haben. Wir könnten auch über die Mavs reden. Dass es da bisher überhaupt noch nicht so richtig läuft. Worüber könnte man noch reden? Über Orlando könnte man reden. Über Cleveland, bei denen es ja bisher auch noch nicht so richtig läuft. Miami spielt komplett anders, als sie es bisher immer getan haben. Und die machen richtig Bock, auch wenn sie jetzt in Anführungszeichen nur bei einer Bilanz von 4-3 stehen. Die Bucks sind besser als gedacht. Die Sixers sind besser als gedacht. Also es gibt so viele Teams,
die man reden kann. Ich wollte gerade sagen, die Sixers, weil du Shooting Luck angesprochen hast. Glaubst du, die Sixers treffen auch über die Saison hinweg 40% ihrer Dreier und lassen nur 32% zu
von
den Gegnern?
Nicht.
Oder glaubst du,
ich
okay,
denke
okay,
nicht.
Okay. Alles klar. Ich bin jetzt kein Statistikexperte für, also kann ja sein, dass es,
nee,
dass
ich
es
denke
so bleibt.
Nicht. Ja.
Hast du schon drei? Sind wir dann durch?
Ich habe schon drei, ja. Ich bin durch. Du bist auch durch.
Ah ja. Na dann sind wir durch. Trivia haben wir schon. In der Folge abgearbeitet. Wie gesagt, ihr hört jetzt noch, wenn ihr Bock habt, Giannis Antetokounmpo und Miles Turner aus dem Lockerroom. Miles Turner war oben ohne, Giannis nicht mehr. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Drückt mir sehr gerne die Daumen, dass es jetzt in Milwaukee und Chicago auch noch klappt mit Akkreditierungen. Und dann genieße ich jetzt erstmal noch den Rest meines USA-Trips. Ich habe viel zu erzählen, auch natürlich jetzt von den Games, über die wir heute nicht gesprochen haben, von einem Ohio State College Football Game unter anderem. Wir werden am Freitagabend auch noch Ohio State College Basketball mitnehmen, ein Spiel, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die Average Attendance anscheinend von Ohio State Basketballspielen, die jetzt in den letzten Jahren A, kein wahnsinnig gutes Team sind und B, auch nicht so wirklich die ganz großen Draft Prospects im Angebot haben, liegt bei über 10.000. Das ist halt absolut. Es waren bei diesem Ohio State Football Spiel letzte Woche 105.000 Menschen in diesem Stadion. Ich erzähle gerne nächste Woche davon. Das ist mehr als in jedem Fußballstadion. Das ist absolut verrückt gewesen, was da abgegangen ist. Ich freue mich drauf, dir das zu erzählen, euch das zu erzählen. Da hört ihr nächste Woche was natürlich, aber wie gesagt, eingebettet auch in Basketballanalysen, vielleicht so ein bisschen mit Fokus auf die Teams, die ich jetzt hier live sehen durfte in diesen 2,5 Wochen. Bis dahin, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank für den Support, wie immer. Wir hören uns nächste Woche. Wahrscheinlich dann ein bisschen müde und ein bisschen jetlagged von meiner Seite aus. Und wie gesagt, wahrscheinlich 1-2 Tage verspätet. Aber seht uns das nach. Bis dahin, macht's gut und ciao.
Ciao.
So, Doc said he was disappointed in Indy's fans with the way that they greeted you. Just how do you feel about your reception today?
It was disheartening, man. It was frustrating. You know, you get 10 years of your life, your blood, your sweat, your tears, you take pay cuts, you survive trade rumors, you try to do everything the right way, and then sometimes that stuff shakes out. You know, it's cool. I take it on the chin. You know, I think a lot of people say I said things, but I think a lot of people platform and they throw narratives and they spin it to whatever they want it to be. It is what it is, man. Like I say, you take it on the chain, you move on.
How cool is it for you that every person we've talked to in the locker room is like, we're going to win this round?
So. Man, that means everything to me, man. Just coming into an environment, you know, unforeseen territory for me. And, you know, I say, the guys told me, you know, a couple of days ago before the season starts, they were, we got you. You know, I think that there's obviously a big rivalry between these two teams, and, you know, they, I wasn't the only reason they wanted to win the game, but, you know, a big reason.
How did you just feel coming out of that first quarter as you get four blocks and points? Like, did you try to use that, you know, that energy?
Oh, yeah, absolutely, bro. I always play my best basketball when people are talking against me, booing me, you know, saying less, or, you know, just, you know, coming at me at that. And it woke me up. Again, you have to channel that energy, that negative energy turns to a positive. But, again, you know, I know what it is every time I come back here in Gamebridge, and I'm excited for the future.
Yeah. Just your vantage point of the GA's game winner.
Oh, man, no. I think that he had, obviously, you know, height advantage and whatnot. And then I knew that Isaiah Jackson was going to go double, so I was able to cut. He was even telling me at the game, like, I saw it the last second with the pass it, but, you know, he made an incredible play. And I think that, again, just coming from knowing tendencies and someone like him, you know, I don't think the Pacers were expecting to make that shot. You know, I think a shot they probably would have lived with, but we'll take that, you know, anytime.
What's the degree of difficulty of that shot?
Oh, over, yeah, I think he's spent over his left shoulder for a right hand. You know, I mean, that's a, there were two guys on you. It was a tough shot, tough look, you know, but you live with the result, especially with the game tied like that, with the ball in your best player's hand, and they'll be great.
After the game, we saw you hugging each other a little bit with your teammates. Did you get a chance to really interact much with them? Kind of, what was, what was it like to come here and talk to
somebody? Yeah, before the game, I went back to the locker room, you know, said what's up. You know, it's very rare that, you know, for me, when I was here, I've had the same strength coach, same medical staff, same equipment managers since my rookie year, you know, on. So I wanted to make sure, you know, when I'm back there, show love to all my, you know, all my peoples, all my guys in the organization. You know, regardless of how the fan feels, like, you know, I think I take care of, you know, the people that took care of me. So when I said what's up to them, I saw a couple of the teammates, my teammates beforehand, or my ex-teammates beforehand. So obviously, you know, shake up the after the game.
And Kuzma said the hardest part about being playing against your former team is just the human element of it. Just what's it like being, you know, in the visiting locker room, the visiting shower, just like everything just might seem a little different. Just how is that?
For the game, I've never seen this locker room before, which sucks, but that didn't even have to work through back here. We had a mouse run through here. Oh, showers is flooded. And, yeah, but, you know, that's neither here nor there. But, you know, yeah, it is. There is a definite huge human element to this thing that people just are never going to be able to understand. You know, it's just, again, you know, I was here when I was 19 years old, and I grew up here. It's all I've ever known. So to come back to a place with just, you know, nothing but hate and booze and stuff, you know, the real ones know what's up. But I think there's plenty of people who are appreciative of what I've done for the city, what I've done for the organization, and, you know, what I've done around here in the city.
And what would you say to that fan that maybe doesn't understand the business side, that may take it personal, just how do you feel about the person who maybe turned their back on you?
Yeah, do your research. I mean, I think that's all it is. I think that people like clickbaits, you know, obviously clip farming and whatnot, or just quick headlines and whatnot, as opposed to understanding the whole dynamics of the story. You know what I mean? Again, I gave everything to the space, and you know, even with my free agency experience, you know, I gave myself to this side of things as well. So I think you're going to hear a lot of false, you know, narratives, a lot of false things when it comes to my free agency and what happened here. But it's shaking out now. All that's behind me. And, you know, I'm looking at a good spot. That's what's
been. What
were
the emotions like when the tribute video was playing?
Oh, well, I was going to move. I don't know how you want me to shake it out for you there. I think, you know, for me, it was a mix of emotions. You know, obviously, you try to sit there, you know, it's kind of enjoy. Just a nice gesture, you know, by the organization to play the tribute video, but also just kind of sitting there trying to collect my thoughts. You know what I mean? Obviously, the main goal is to go out there and win the game, but, you know, this is the first time I've been in a situation like this. You know what I mean? And, you know, having met with Booze, like I said, it's tough. But again, I say it over and over again. I take it on a chin, just like I've taken everything else on the chin since I've been here. So, yeah.
Just walk us through last play, starting with the inbound, kind of how you saw that develop.
Yeah, I think it was like 14 second on the block. We've been in this position many times with this team. I just wanted to make sure I take the last shot. You know, like a position or two before that, I shot a shot that I was short, and the other thing I was thinking about is just start your dribble at like 6 seconds, shoot it at like 2 or 1 second and just shoot it normal. I did it when
just for you, but Miles has kind of said that after the game, you're like, I saw you, but was there any thought there to actually pass it?
Yeah. It's instincts. Like the moment I was spinning, I felt his guy coming, and I saw Miles for like a split second underneath the basket. But I knew that it was 1 second I had to shoot the ball. So I kind of like got it to my hand, shot it long and went in.
You had the attempt in Charlotte. You had an attempt here late game. Just can you speak to your confidence level, your readiness to take and then make? Because not always going to go in, but to take and make shots in this type of situation.
You can leave if you miss. You cannot leave if you don't shoot it. Like I can go to sleep if I take the shot, miss the shot, come in the locker room and look at my guys in the eye and like, let's say my bad, next I'm gonna make the next one. But if you don't shoot it, it kinda hurts. So I've been in that position many times. Sometimes I've missed, sometimes I've made. People don't remember the time you miss, they remember all the time you make. So how about that?
Very early in the game, you have that big dunk, and immediately you boo right back at the crowd, give them a double thumbs down. As you walk out today, you quiet the crowd and then give them a double thumbs down again, boo them some more. Just what did this mean to you to win for Miles? Like, it felt like kind of this whole locker room really bought it.
Yeah, it's gonna. I think it was important for the whole team to win this game. We understand the circumstances that we are in. It's a team that we face in the playoffs, and no matter when any team you face in the playoff, if they're good or not good, if you know you're going to come here and it's going to be a hostile environment, the intensity is going to be high. Obviously, I think Miles adds to that. Before the game, we cannot stress enough to Miles how important it was for us to win this game for him. I just going to say this for Miles, because maybe he didn't say it for himself, like being able to play in the NBA, like the average span on the player, lifespan on the NBA player is I think 4.5 years in the NBA. He had 10 years of service in one franchise. You know, to be able to come here in Indiana, all-time leading black leader, to be booed. For sure, he might not say it kind of hurt, but we are here to pick him up, tell him how much we love him and respect him, and we understand how much he gave for the team, for Indiana, and how much he's willing to give for Milwaukee. So he's, as I said, he's a great, great person, great character, great competitor. I played against him 10 years. I think he gave everything he had, blood, sweat, tears, his body. Many times on the line for the Indiana team. So anybody that was booing him today or was booing the Bucks, okay, we can boo the Bucks, I understand. But booing Miles Turner, just think about yourself, put yourself in that position, working in, your job for 10 years, and all of a sudden you decide to make a move for your family, for yourself, because you have different goals, different aspirations for life. And then you go back and your co-workers and your boss is yelling at you and booing you, you're kind of like, man, like, what the hell? I know it's sport, I understand, but like, sometimes it's bigger than sport. It is bigger than sport. Obviously, he's going to, as much as, I don't know if he's going to say it, but he's going to go back home and he's going to be like, okay, 10 years just went down the drain. And that's not fair for anybody that gave 10 years to the game and 10 years for the Pacers, right? So at the end of the day, again, all the booing, all that, it was just me trying to, show, camaraderie, encouragement to my teammate, which, if you really think about it, 4 or 5 months ago, he was the one blocking my shot, pushing on the floor, and I'm here, I'm not booing him, I don't hate him, it's complete opposite. I respect him when I played against him, and now that he's my teammate, it's a lot of love towards him.
Jonas, what do you make of the way that this rivalry has taken off over the last 2.5 years?
I love it. Indiana, the city, Indianapolis, the state, Indiana, I think they love basketball. played against one another many times. We've won, we've lost, we faced them in the playoffs. They was able to beat us twice. They have an incredible team, incredible coach that play new era basketball, so you gotta respect it. And whenever you come here in Indiana, in Indianapolis, you know you're gonna play a tough game.
Miles' play in the fourth quarter specifically, he had the offensive rebound, the putback, and then yes, the block on the perimeter. Just how much momentum or energy did those plays give you guys late?
A lot. Sure. You know, Indiana is one of the teams that love to play from behind. They never stop playing. They never, like, it doesn't matter if you're up 10, 15, 20, they're always going to keep on coming back to the game and giving it all just to be able to get that block and get that GT. Gary Trent shot it, and
Cole
shot it, and he airball, and now, like, it's a momentum play. Like, if they took the rebound and went the other way and scored, now all of a sudden they got the momentum, they're probably going to win the game. But Miles was able to get the offensive rebound and put it back in for us, scored it for us. So it gave us a lot of momentum, it gave us a lot of confidence down the stretch to win the game.
You think about your shot profile tonight, I mean, obviously the game winner, it's a fadeaway.
Yes.
You hit a three.
Yes.
Obviously you do what you do down low. Is this kind of what you're working towards still in this game, is doing that night in and night out?
Yeah, I just want to keep on playing basketball. Keep on playing, winning basketball, I want to be healthy. I want to be available, I want to be consistent in my team. Yeah, I haven't played like this. I think it's my sixth game this year. I didn't practice at all with the NBA balls this summer because I was playing FIBA basketball, so I had to like work out with the other balls, and they're kind of lighter. They have different feel, and so it's kind of, the ball doesn't feel like my ball yet. It doesn't feel like it's part of me yet, so like it's an extension of me. So I think as I move on forward, and as we play more games, and I get more comfortable in the season, I'll be able to get to my spot a lot easier and be more effective too.
Giannis, you talked about the brotherhood of having Miles join your team. How quickly, or perhaps not, does that happen to a guy? You look at him, okay, he's on my team now, I'm going to support him, to now, okay, he's one of us.
Immediately. The moment he's announced, the moment he wears a Bucks jersey, the moment you send out the text, you know, the moment he comes to the practice facility, he's one of us. Simple as that. You know, as I said, I've played against him for 10 years. I've had a lot of battles. He talked to me many times. I've talked to him too.
Pleasant words?
Say it again.
Pleasant words?
No, he was always a high character. He never went back and forth. You know, he plays his game. He plays his game the right way, and he's a great competitor. And I think I am the same. But the moment he joins the team, is you know, part of our family now. And now we're gonna go for battle for him. And no matter when he's in a tough situation, we all in a tough situation, we're going to have his back.
What did you see from him in terms of handling that pressure tonight? He certainly reminded everyone who's the all-time block leader in Indiana.
Yeah, I think he handled it great. I think he handled it great. He came here and got a win. Now we go to Toronto, we have another one tomorrow.
Doc was pretty hot after the game about the officials and how you're being officiated this season.
Yes.
For you at all, are you frustrated with maybe not getting more calls?
No, not forced. They always, I think, like, shoot more free throws. Like last game, I don't remember how many I shot. I think there's a lot of plays that I create contact and they're not called, but it's okay. It's part of the game. The same way we're getting comfortable, it's early in the season, and we're getting our legs underneath us, and we're getting our feel back the same way everybody is in that position. You know, I'm going to make mistakes. The coach is going to make mistakes. The referee is going to make mistakes. We're all human. You have to understand that. I try not to complain as much as, but I appreciate when other people have my back, especially Coach Doug have my back, and he might say something.
Do you feel like it's putting you in danger at all? Like,
it's okay. I love it. I love when it's tough. I love when it's physical. I've said that before. I love when the game is physical.
Okay, thank you.
Thanks, Jonas.
Thank you.